Hallo bei Trending Topics. Der Kryptomarkt kommt nicht zur Ruhe. Nach den Massenkündigungen bei Firmen wie Coinbase, Bitpanda oder Crypto.com kommt jetzt die nächste Phase, wenn Kryptofirmen komplett zusammenbrechen. So musste der Kryptofonds Free Arrows Capital liquidiert werden, BlockFi und Voyager mit hunderten Millionen Dollar ausgeholfen werden und Shortseller wetten bereits auf den Kollaps der nächsten Stablecoins. Gemeinsam mit dem Wirtschaftswissenschaftler Philipp Sandner vom Frankfurt School Blockchain Center durchleuchten wir heute, wie und warum dieses Kartenhaus gerade zusammenbricht und wie das alles eigentlich miteinander zusammenhängt. Herzlich willkommen im Podcast, Philipp.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf. Ich finde super, dass ihr das Thema auf den Radar gepackt habt. Und natürlich ist es auch nicht der perfekte Zeitpunkt. Die Märkte sind ja abgestürzt, das wissen wir. Und es gab sicherlich schon mal freudigere Zeiten, um das alles zu besprechen.
Absolut. Vielleicht mal so die generelle Frage an dich. Wie analysierst du für dich die aktuelle Situation am Kryptomarkt?
Ja, also man muss wirklich diese ganzen vielen Ökosysteme auseinanderhalten. Also es gibt ja, der Kryptomarkt klingt so nach einem großen Topf mit vielen Kryptowährungen da innen drin. Man muss aber tiefer reinschauen. Es gibt verschiedene Branchen innerhalb des Kryptomarkts. Ich nenne einfach mal kurz die wichtigsten, die, glaube ich, kurz erwähnt werden sollten. Es gibt die Branche der Storage of Value Coins. Da ist der Bitcoin drin. Da war auch früher Bitcoin Gold und alle möglichen anderen Bitcoins drin. Hat alles nicht so richtig gut funktioniert, bis auf der Bitcoin-Ebene. Ja, das ist quasi eine Branche mit einem Projekt, das ist der Bitcoin, und das ist so eine Art Winner-Takes-It-All-Branche. Das hat was mit dem Track-Record zu tun, der erforderlich ist, damit ein solches Projekt größere Gelder anzieht. Dann gibt es die Branche der Smart-Contract-Plattformen. Ethereum ist da drin, Cosmos, Polkadot, viele andere auch. Dann gibt es die Branche der DeFi-Tokens. Das ist quasi die Anwendungsebene obendrauf. Borrowing, Lending, Trading, alles Mögliche. Dann gibt es die Branche der Stablecoins mit unterschiedlichen Schattierungen, fully backed mit echtem Dollar, crypto-backed, overcollateralized, dann algorithmische Stablecoins und so weiter. Dann gibt es das ganze Thema NFT und es gibt noch das Thema Metaverse. Und wir sehen eben jetzt, dass eben der Bitcoin gar nicht der Verursacher von diesem ganzen Crash ist, sondern der Bitcoin ist eigentlich eher Begleiter und in Teilen auch Opfer. Das ist also wirklich, also wenn man auch mit Journalisten und anderen Leuten dieser Tage spricht, dann ist die erste Frage immer, warum ist der Bitcoin gefallen? Und das suggeriert so ein bisschen, dass der Bitcoin das Problem ist. Ist er gar nicht. Der Bitcoin ist Mitbegleiter und Opfer, aber sicherlich nicht Täter. Täter waren wackelige Geschäftsmodelle, Terra Luna, Celsius und ähnliches, dann aber auch schlecht regulierte Geschäftsmodelle, auch hier wieder Celsius, diverse Fonds und eben auch einfach schlechtes Management oder Managementfehler, weil bei Firmen dieser Art eben ein entsprechendes Risikomanagement installiert werden muss im Sinne der Kunden oder Investoren oder eben weil der Regulator oder der Staat es eben erzwingt. Also es waren einfach schlechte Geschäftsmodelle, die grob fahrlässig auch gehandelt haben. Eine etwaige Regulatorik hätte die gezwungen, besser zu handeln. Glaube ich schon, dass man das so sagen kann. Und all das hat dazu geführt, dass diese Akteure eben die entsprechenden Profitmöglichkeiten, also Staking, Lending, Borrowing, DeFi und so weiter und so fort, verwendet haben, um Investorengelder zu nehmen, über ihre eigene Plattform und tolle Marketing-Argumente in dieses Ökosystem reinzuschleusen. Da wurden dann Yields versprochen, also quasi Zinssätze und ähnliches. Dann wurde teilweise auch massiv Hebelprodukte eingesetzt. Keine Hebelprodukte, wie man sie aus der traditionellen Welt kennt, sondern eben Hebelansätze aus dem DeFi-Ökosystem. Und insofern hat DeFi technisch gesehen brillant funktioniert, ja, also quasi Gelder wurden von A nach B bewegt, Long-Positionen wurden beim Crash perfekt geschlossen, liquidiert oder ähnliches, also ganz, ganz, ganz toll von der technischen Seite her, aber wenn man da so drüber nachdenkt, kommt man schon zum Ergebnis, dass eigentlich der primäre Use Case bis heute von DeFi Hebeln war. Ja, das heißt, es war ein riesengroßes Hebelmonstrum, was da aufgebaut wurde. DeFi ist trotzdem klasse und hat das Potenzial, den Kapitalmarkt der Zukunft abzubilden. Können wir gerne noch drüber sprechen. Aber ansonsten war eigentlich der primäre Use Case jetzt Hebeln. Und das Hebeln kam in allen möglichen Facetten wieder raus, auf verschiedenen Layer Ones, auf verschiedenen Protokollen mit unterschiedlichen Yields, Staking und allen möglichen Prozentsätzen und wurde letztendlich bedient, ja, im Sinne eines Computerprogramms, was bedient werden muss von den ganzen CDFI-Ansätzen, also quasi klassische Firmen, die Kundengelder einsammeln mit tollen Marketing-Argumenten und dann in das Ökosystem reinrouten, aber eben mit nicht optimalem Risikomanagement. So würde ich das deuten. Und was passiert dann, wenn dann bestimmte Entflechtungen sich aufheben, wenn bestimmte Liquidationen stattfinden, dann ist es eben zumeist der Bitcoin, der eben im Vorfeld gekauft wurde, der wird dann abgestoßen, um sich quasi wieder zu kapitalisieren. Dann gibt es ein Überangebot von dem Bitcoin aus der Not heraus und dann fällt natürlich der Bitcoin-Preis. Der Bitcoin ist schon tonangebend in dem ganzen Ökosystem, der zieht dann andere Sachen wieder mit runter. Und so haben wir jetzt eine schon fast 8 Wochen lange mehr oder weniger Abwärtsbewegung gesehen, die jetzt auch ganz kürzlich letzte Woche wieder nochmal weiter runtergegangen ist. Das ist das, was passiert. Obendrauf, Jakob, noch ein kleiner letzter Satz, passiert dann Folgendes. Der Bitcoin-Preis fällt, dann tun sich die Miner auch schwer, profitabel zu arbeiten. Die müssen natürlich ihre Stromrechnungen bezahlen und Ähnliches. Die verkaufen dann auch nochmal ein paar Bitcoins und dann wird durch verschiedene Mechanismen, wie jetzt gerade eben erklärt, der Abstieg eher noch beschleunigt als abgebremst.
Absolut, genau. Also diese Abwärtsspirale, die sich da zu drehen begonnen hat, die kann man ja quasi in Echtzeit mitverfolgen. Und jetzt hast du einen Auslösergrund, den ich ja für sehr wichtig erachte, eigentlich noch gar nicht genannt. Die US-Zinswende hat ja stattgefunden, war angekündigt, lange angekündigt. Und seitdem sieht man ja, dass auch durch die doch starke Korrelation von Kryptoassets und Tech-Aktien, dass dieser Markt eigentlich sehr, sehr stark nachlässt. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht die US-Zinswende?
Ja, das ist also wirklich ganz schwierig zu sagen. Also mir ist schon auch klar, dass ganz viele Leute sagen, der Zins ist das makroökonomische Element, was obendrauf schaut und dann, wenn es sich verändert, unglaubliche Auslöser hat. Und vielleicht war der Zins auch dieser kleine letzte Anstoß, der dazu geführt hat, dass eben dieses ganze Kartenhaus und die ganze Kaskade in Gang gekommen ist. Aber ansonsten glaube ich eben schon auch, dass dieses gesamte Krypto-Ökosystem von dem traditionellen Kapitalmarkt eben schon noch relativ stark abgekoppelt ist und deswegen eigentlich nicht kein direkter großer Zusammenhang entsteht. Wenn überhaupt, dann ist es der letzte Anstoß gewesen, nicht so sehr die Zinserhöhung per se, sondern eher die Diskussion darüber, weil was passiert dann, wenn die Zinsen angehoben werden, werden riskante Assets quasi weniger attraktiv, die Leute beginnen umzuschichten und dieses Umschichten findet ja zumeist dann statt, dass quasi liquide Assets, Aktien, auch Derivate auf Gold und natürlich auch der Bitcoin zuerst abgegeben werden. Das heißt, dort tritt die Kurssinkung zuerst ein. Ja, das kann schon sein, dass genau dieser Effekt dann der Auslöser war, aber dieses ganze nachfolgende Kartenhaus, wie vorher beschrieben, diese Kaskade ja von einem zum nächsten, daran ist die Zinswende ganz sicherlich nicht schuld. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal zum Thema Korrelation. Also ich habe mir da auch einen Kopf drüber zerbrochen. Meine Meinung zu dem Thema Korrelation ist wie folgt. Ich habe das auch alles mathematisch mal analysiert. Ja, Aktien und Bitcoin sind in der Tat korreliert miteinander. Aber jetzt kommt's. Erstens mal nicht dauerhaft, sondern die Korrelation, die tritt immer mal nur für ein paar Monate auf. Dann ist die Korrelation nicht dauerhaft da, sondern immer nur temporär. Sie ist weiterhin auch nicht hoch, sondern wenn überhaupt nur mittelhoch. Also es gibt schwache Korrelation, mittlere Korrelation und hohe Korrelation. Sie ist ganz klar nur mittelhoch, nicht sehr hoch. Und ganz wichtig, wenn man Korrelationskoeffizienten berechnet, kann man den mit kurzfristigen Daten erzeugen, also Daily Returns oder mit mittelfristigen Daten. Das wären Weekly Returns oder Monthly Returns. Und je eher ich hier eine langfristige Perspektive für die Datenquelle einnehme, desto geringer fällt die gefällt die Korrelation aus. Und deswegen kann man sagen, wenn jemand sagt, ja, es ist Korrelation da, das ist schon richtig, aber wie gesagt, mit wirklich einem ganzen Satz an Einschränkungen. Und deswegen glaube ich auch, dass die Volatilität natürlich kurzfristig da ist und auch mit der Volatilität mit anderen Märkten zusammenhängt. Auf der anderen Seite aber langfristig trotzdem dieses Narrativ halten kann, dass der Bitcoin einen Inflationsschutz darstellen wird. Aber nur langfristig. Mir ist schon klar, dass manche Leute jetzt gerade mit dem Kopf schütteln. Aber auf langfristiger Perspektive, damit meine ich 3, 4, 5 Jahre, hat sich schon gezeigt, dass der Bitcoin sich entkoppeln kann von traditionellen Märkten. Und ich glaube auch gerade im Hinblick auf das Thema Inflation, dass solches in Zukunft auch möglich ist.
Über Bitcoin will ich nachher eh noch extra sprechen. Zuerst, du hast es gerade angesprochen, diese Kaskadeneffekte, also wenn so die Dominosteine sich gegenseitig anstoßen und der Reihe nach runterfallen. Jetzt gibt es ein aktuell Beispiel Three Arrows Capital, ein großer Hedgefonds, der sich auf Krypto spezialisiert hat. Der hat sehr viel Geld in diese Luna Foundation Guard gesteckt, also sprich in dieses Terra-Ökosystem. Dann ist das implodiert. Jetzt wurde dann Free Arrows Capital liquidiert und die hängen dann auch wieder mit anderen Firmen zusammen. Was kann denn da noch alles passieren, wenn jetzt dieser Hedgefonds insolvent ist oder zahlungsunfähig ist?
Genau, also was passiert hier? Also es findet so eine Art Entflechtung statt von den diversen Akteuren. Das ist quasi auch analog zu der Lehman-Krise von damals. Nur, sagen wir mal so, auf den Kapitalmarkt weltweit gerechnet ist es relativ klein. Innerhalb des Krypto-Ökosystems ist es schon sehr groß, ja, diese Entflechtungsmechanismen, die hier stattfinden. Ja, der eine hat dem anderen Geld geliehen, der will es jetzt wieder zurückhaben, der andere kann nicht bezahlen. Dann muss der erste das abschreiben, der ist dann seinerseits nicht mehr liquide und kann das Geld, was er quasi zurückzahlen muss, wiederum seinem Kollege nicht überweisen. Ja, das sind diese Entflechtungen, die dann quasi aufgebrochen werden zum Schaden aller, und daraus folgt dann die Insolvenz verschiedener verflochtener Entitäten. Das ist der eine Effekt. Der zweite Effekt ist das Thema Deleveraging, hat natürlich irgendwann ein Ende, wenn alle Long-Positionen quasi liquidiert wurden. Das wäre so der Extremfall. Wir wissen ja zum Beispiel von Celsius, dass Celsius systematisch begonnen hat, diese gehebelten Positionen so zu untermauern mit weiteren Bitcoins, sodass der Liquidationspreis zuletzt bei 13.000 US-Dollar lag. Ja, der war bei 16.000, wurde dann auf 13.000 gesenkt. Das heißt, bei Celsius ist die Gefahr eigentlich erst wieder da, wenn der Preis unter 13.000 US-Dollar fällt, weil dann diese großen Positionen liquidiert werden. Vielleicht auch zum Thema Liquidierung von solchen Positionen. Was hier passiert, ist ja nicht, dass quasi diese Liquidation in Gänze über Nacht eintritt von einem Moment auf den nächsten, sondern was passiert ist, dass die Firma beginnt, wenn der Liquidationspreis eintritt, ein bisschen Bitcoin zu verkaufen. Und zwar genau so viel, dummerweise zum schlechtesten Preis, genau so viel, dass eben die Besicherung dieser Position wieder da ist. Also es ist quasi dann nicht unbedingt ein Notverkauf, wo sofort ganz viele Bitcoins auf den Markt geschmissen werden, sondern das passiert über Stunden oder über Tage hinweg. Und deswegen sehen wir auch ein Dahinkriechen, ein Dahineiern der Märkte, tendenziell in Abwärtsrichtung. Hier kann man sehr schön sehen, dass mutmaßlich Miner und auch eben diese besicherten Positionen über die Zeit hinweg aufgegeben werden und immer wieder ein bisschen was verkauft wird, aber es wird nie die gesamte Position liquidiert. Also das ist so meine Lesart, kann vielleicht auch Leute geben, die das anders sehen. Aber wie gesagt, nochmal zusammenfassen, damit wir es nicht verlieren. Der eine Effekt ist das Deleveraging, was jetzt eingesetzt hat, das wird irgendwann ein Ende haben. Das zweite ist die Insolvenz von verschiedenen verflochtenen Marktteilnehmern. Auch da gilt, wenn die alle entflochten wurden, teilweise insolvent gegangen sind, hört es auch wieder auf. Und dann das Thema Miner ist auch noch ein kritisches Thema. Irgendwann muss der Bitcoin-Preis wieder steigen, sonst würden die weiter Bitcoins verkaufen, um ihre Elektrizitätskosten zu decken und so weiter. Das ist noch der dritte Effekt, der eintritt. Es gibt noch weitere Risiken, die jetzt eintreten können, nämlich was passiert, wenn die US-Regulierung, insbesondere der Gary Gensler, sagt, okay, jetzt gibt es verschiedene Äußerungen, aber jetzt kommen tatsächlich die Gesetze. Er hat ja schon gesagt, Bitcoin ist seiner Meinung nach eins der wenigen und auch das einzige Commodity. Das heißt im Umkehrschluss, dass alles andere unregistered securities sind. Das heißt, faktisch müsste man die nach dieser Logik verbieten. Ich glaube nicht, dass es so kommen wird, aber man kann hier schon so ein bisschen die grobe Stoßrichtung erkennen. Also so ein regulatorisches Thema kann dann auch nochmal kommen in den nächsten 2-3 Monaten. Es gibt ja auch weiterhin Hedgefonds, die jetzt sich den Tether vorgenommen haben, mit dem Ziel, diesen zu stabilisieren. Das kann auch nochmal ernst werden, wenn tatsächlich der Peg an den Dollar aufgegeben werden muss, weil eben zu viele USDT-Tokens in den Markt reinverkauft werden und die von Tether nicht mehr absorbiert werden können. Also da gibt es jetzt also schon für die nächsten Monate noch ein paar größere Risiken. Hätte ich ehrlich gesagt, Jakob, nie gedacht, dass wir das in diesem Jahr 2022 erleben. Ich hätte gedacht, das Thema Inflation steigt, passiert ja auch. Die Leute denken dann drüber nach, wohin mit ihrem Geld, Aktien, Immobilien, Gold, eben auch Bitcoin und so weiter, Ethereum. Und ich hätte eigentlich eher gedacht, dass es den Preis so zwischen 40.000 und 60.000 US-Dollar hält, Jahresende dann weiter hoch. Das war eigentlich in Q1 an Ostern plus minus meine Annahme und ist so ja jetzt also überhaupt gar nicht eingetreten. Und ich glaube, bin ich jetzt, darf man auch offen sagen, bin ich auch nicht der Einzige. Also ich glaube, wahrscheinlich wurden 98% der Leute aus dem Krypto-Ökosystem überrascht.
Mm, absolut, ja. Über die weitere Preisentwicklung können wir noch später sprechen. Zuerst noch eine Frage. Wir haben es jetzt gerade gesagt, also diese Kaskadeneffekte, die erfassen immer mehr Firmen. Free Arrows Capital, dann steckt Voyager, BlockFi steckt drin. Und dann gibt es aber hinten irgendwie so den ganz großen Retter, aktuell zumindest, schaut so aus, Sam Bankman-Fried mit seinem FTX und seiner Alameda Research. Die haben offenbar unendlich viel Geld oder zumindest sehr viel Geld, also da fließen ja hunderte Millionen Dollar, die quasi wieder diesen anderen Firmen gegeben werden, damit die sich rausretten können. Ist der vergleichbar irgendwie so mit dem guten alten Staat, der die Finanzkrise damals irgendwie aufgefangen hat? Ist Sam Bankman-Fried so der große Retter?
Ja, gute Frage. Also man fragt sich natürlich dann schon auch, was das für Geld ist, was hier eingesetzt wird, weil wenn das aus Gebühren von der FTX Exchange bezogen wurde, dann sind es ja letztendlich auch unglaubliche Mengen an Marge, die hier verdient wurde, die letztendlich ja in den Vorjahren den Kunden abgezwackt wurden. Vielleicht sind es auch andere Gelder, dass er ganz früh ganz viele Bitcoins gekauft hat. Das hat mich da noch nicht richtig eingelesen. Ich finde es aber bei aller Kritik wirklich respektabel, dass er da so eingreift, weil er wirklich versucht, diese Entflechtung, wie vorher erklärt, zu bremsen und irgendwo zu stoppen. Und ich finde es klasse, dass er da auch selber derart ins Risiko geht, wobei es ja auch Berichten zufolge eigene Beteiligungen waren, die eben er jetzt stützt. Ja, das heißt, es macht schon auch Sinn, quasi da einzugreifen, damit so eine eigens besessene Firma, zumindest mit ein paar Anteilen, sich nicht gänzlich in Luft auflöst. Also ich glaube, es ist respektabel bei dem Risiko. Interessant ist ja auch zum Beispiel, was mit Binance ist und dem CZ. Könnte man auch erwarten, dass er vielleicht hilft und eingreift und das Ökosystem, was ihn groß gemacht hat, hier und da unterstützt. Aber gut, es ist jedermanns eigene Entscheidung. Ist auch jedermanns eigene Entscheidung, ob er Bitcoin kauft oder irgendwelche anderen Tokens. Ist auch jedermanns eigene Entscheidung, ob er auf 19% versprochene Rendite reinfällt, ob er bei Celsius das Geld anlegt oder in Deutschland bei der langweiligen Börse Stuttgart, die aber BaFin reguliert ist. Also das muss am Ende des Tages jeder selber wissen.
Mm, absolut, ja. Und du hast es vorher schon angesprochen, Stablecoins, also die Diskussion ist jetzt nicht mit Terra, Luna, UST zu Ende, sondern ganz großer Unsicherheitsfaktor, Theta, USDT. Da haben sich ja schon in den letzten Jahren die Shortseller drauf eingeschossen, jetzt noch umso mehr. Die wetten drauf, dass der auch in sich zusammenbricht, dass der diesen Dollar-Peg nicht hält. Was ist deine Prognose und Anschlussfrage? Was würde eigentlich passieren, wenn Theta dann auch in sich zusammenbricht? Ist dann der Kryptomarkt komplett am Ende, weil Theta ist ja schon eine sehr wesentliche Stütze, oder?
Ja, schon. Also auch da muss man wieder die verschiedenen ganz am Anfang genannten Branchen auseinanderhalten. Also in der Tat ist Theta und Ethereum so die Basis für das ganze NFT-Wesen, aber auch für das ganze DeFi-Thema. Also DeFi ohne USDT ist ja überhaupt gar nicht denkbar. Stand heute, ja. Und insofern, glaube ich, gibt es schon gute Gründe, hier zu sagen, das Tether-Thema ist ein riesengroßes Risiko. Also was würde passieren, wenn das Risiko eintritt? Bis jetzt ist es nicht eingetreten. Was würde passieren? Es würden sehr viele Projekte kaputt gehen. Es würde sehr viel Geld verloren gehen. Aber eins passiert nicht, nämlich dass Bitcoin daran Schaden nimmt. Das ist was ganz, ganz, ganz Wesentliches. Es gilt nämlich hier wieder, wie vorher gesagt, Bitcoin wäre hier wiederum Begleiter und Opfer von dem, dann rasselt der Preis in den Keller. Viele Leute sind frustriert, weil vielleicht manche Leute bei 45.000 eingekauft haben. Irgendwann ist der Preis bei 10. Vielleicht sind die dann frustriert und gehen auch aus dem Markt raus. Also da gibt es dann auch viel, viel, viel Tränen. Aber der Bitcoin läuft technisch weiter, Ethereum läuft technisch weiter. Das Sentiment wird miserabelst schlecht. Und gerade weil der Bitcoin auch eine sehr intensive Anhängerschaft hat und dass man jetzt eben auch weiß, dass der Bitcoin solche Krisen durchsteht, ja, das macht ihn ja tendenziell stärker, nicht schwächer. Und das Thema Inflation, was die Leute irgendwann mobilisiert und, glaube ich, dass es mittelfristig und langfristig gerade für den Bitcoin eine gute Zukunft gibt. Das ganze DeFi-Thema, NFT-Thema, das wird so richtig durchgeschüttelt. Da gibt es auch gute Gründe, dann vielleicht die Finger davon zu lassen, weil viele Sachen dann vielleicht auch keinen Bestand haben werden in Zukunft. Da muss man umso vorsichtiger sein. Und deswegen glaube ich, dass es nicht schädlich ist, darüber nachzudenken, ein konservativer Krypto-Investor zu werden. Also ich hoffe, man darf die beiden Worte miteinander kombinieren. Ein konservativer Krypto-Investor, der würde in Bitcoin investieren. und alle anderen Experimente sausen lassen. Hm.
Diese These vertreten ja immer mehr und man sieht das auch, dass sich auch Startups zunehmend auf Bitcoin fokussieren und eigentlich den Rest weglassen. Ist jetzt der Bitcoin der große Gewinner dieser Krise oder der heimliche Gewinner dieser Krise?
Also aus meiner Sicht, glaube ich, wird es eine wesentliche Implikation aus dieser Krise sein, weil man erkennen wird, dass Bitcoin das dezentralste aller Objekte ist. Bitcoin wurde in keinster Weise beeinträchtigt, hat technisch wunderbar funktioniert, war nicht der Täter, sondern eher das Opfer und hat halt diesen Case von erstens mal digitalem Gold, zweitens Unkonfiszierbarkeit und drittens Punkt-zu-Punkt-Zahlungen auf der ganzen Erde in einer unstoppable Weise. Das sind schon alles Punkte, die man so langsam versteht und ich glaube, die Leute merken auch langsam, dass sie auf irgendwelche Marketing-Argumente wie bei Solana und anderswo jetzt nicht unbedingt reinfallen sollten, sondern es lohnt sich, tiefer reinzuschauen. Und wenn man tiefer reinschaut, kommt man zum Ergebnis, dass der Bitcoin eben relativ zu anderen das dezentralste aller Projekte ist. Ja, also gerade die Terra-Blockchain wurde ja angehalten. Solana ist von sich aus stehen geblieben. Da kann man schon dann sich fragen, ob das wirklich jetzt eine Blockchain ist oder was hier für Konstruktionen entstanden sind, dass Leute dieses System abschalten können. Der Punkt ist ja der, ein echtes dezentrales System kann eben nicht abgeschaltet werden, weil es gibt weder ein Machtzentrum noch ein Oligopol von Macht, was sich zusammentut und dann gemeinsam ein System abschaltet oder ändert. Ja. Und deswegen glaube ich, dass man durch solche Krisen das Wort Dezentralität letztendlich versteht und auch dann beginnt, wertzuschätzen, weil ich bleibe hier bei meiner Meinung, viele andere ja auch, den Bitcoin kann man eben nicht abschalten. Und das ist, glaube ich, schon was, eine ganz besondere Qualität, die man jetzt eben erst zu schätzen lernt, wo es halt mal, also wirklich kracht, ja.
Okay. Noch eine letzte Frage zum Thema Bitcoin und du hast das vorher schon angesprochen. Der sehr niedrige Bitcoin-Preis, der macht es ja teilweise nicht mehr rentabel, Bitcoin zu minen. Man sieht das auch an der Hashrate, dass die Rechenleistung stark reduziert wird. Also das deutet darauf hin, dass die Miner Geräte vom Netz nehmen, weil es einfach nicht mehr sich lohnt, die mit unendlich viel Strom zu füttern. Ist es dann mittelfristig auch ein Problem, wenn das einfach nicht mehr rentabel ist, Bitcoin zu minen? Also was passiert dann mit dem Netzwerk, wenn das länger so bleibt?
Genau, also das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Frage, weil da meines Erachtens geht es da auf Twitter bei den Diskussionen auch ein bisschen durcheinander. Langfristig, es wird immer profitabel sein, Bitcoin zu minen, weil was passiert denn jetzt? Die Hashrate geht runter, manche Miner fallen offenbar aus, das ist ja das, was da zu beobachten ist. Das heißt, die sparen sich den Strom für ihr Datacenter und schalten ihre Mining-Anlage aus. Damit geht die Hashrate runter. Wenn die Hashrate runtergeht, ist es ja auch relativ zur Vergangenheit leichter, Bitcoin zu minen. Dementsprechend geht dann wiederum die Difficulty einige Zeit später mit runter, leicht verzögert, sodass dann mit einer Verzögerung die Profitabilität der dann noch verbleibenden Miner wieder einsetzt, weil eben das Erzeugen eines Bitcoins wieder leichter geworden ist als zu den Hype-Zeiten, wo alle Leute ihre Mining-Anlagen angeschaltet haben. Also man muss sich das vielleicht so vorstellen, um das kurz zu erklären. Es gibt nicht den Miner, der letztendlich den Bitcoin produziert bei 8.000 US-Dollar oder sowas, sondern es gibt eine Population von Minern, die sind überall verteilt. Manche haben alte Hardware, manche haben neue Hardware, manche haben effiziente Hardware, manche ineffiziente Hardware, manche haben teuren Strom, manche haben billigen Strom im Einsatz, manche haben Wasserkraftstrom, das ist auch inflationsresistent, andere haben Öl- und Gasstrom, das ist dann auch von der Preissteigerung der Inflation betroffen. Also was ich sagen will, ist es quasi so eine Art Glockenkurve, kann man sich vorstellen. Also eine Population von Minern. Es gibt nicht den einzelnen Miner. So, und jetzt, wie bei einer Goldmine, ist es auch so, es gibt nicht eine Goldmine, sondern eine ganze Population von Goldminen, die unterschiedliche Effizienzgrade haben. Wenn jetzt der Goldpreis oder der Bitcoinpreis sinkt um 5.000 US-Dollar, dann fallen die Goldminen oder Bitcoinminen zuerst aus, die am ineffizientesten sind, also die quasi das Körnchen Gold oder den Bitcoin am teuersten produzieren, die werden zuerst abgeschaltet. Aber die effizientesten, die meinen vielleicht den Bitcoin bei 5.000 US-Dollar, bei 6.000 Dollar, die können noch sehr, sehr, sehr lange durchhalten. Und insofern ist Bitcoin ein sich selbst regulierendes System, so eine Art Regelkreis. Und deswegen, wenn jetzt mal ein paar Miner ausscheiden, dann ist es so, die werden auch wieder angeschaltet, wenn der Bitcoin-Preis hochgeht. Aber dass sich es nicht mehr lohnt, Bitcoin zu minen, suggeriert ja, dass es quasi ein Profil von Mining-Anlagen gibt. Und das ist so eigentlich wirklich vollkommen falsch. Also wer sowas schreibt, es gibt ja auch große Beratungshäuser, die sowas schreiben, der hat es nicht verstanden, weil es halt wie bei Gold eine ganze Gruppe, eine ganze Population von Goldminen gibt, die unterschiedliche Produktionsfunktionen haben.
Alles klar, noch eine allerletzte Nachfrage, und zwar, das ist ja eigentlich auch eine gute Botschaft, weil das bedeutet am Ende, dass wenn der schon sehr dramatisch hohe Stromverbrauch im Bitcoin-Netzwerk sinkt, ist das ja auch ganz okay für die Umwelt.
Das ist ganz spannend, wenn jetzt quasi Mining-Anlagen ausfallen, dann fallen die natürlich aus und deswegen wird auch dadurch der Stromverbrauch sich reduzieren. Aber wie gesagt, also wenn der Bitcoin-Preis steigt, dann geht es natürlich wieder andersrum. Interessant ist aber Folgendes. Welche Bitcoin-Mining-Anlagen sind denn tatsächlich die effizientesten? Das sind die, die die neueste Hardware einsetzen, und zwar mit Wasserkraft, ja, zum Beispiel. Was sind die ineffizientesten? Das sind die, die die alten Mining-Geräte einsetzen, und zwar mit Kohle oder Gas, wo jetzt dann die Energieträger sogar wegen der Inflationsthema sogar noch teurer werden können. Ja, das sind die ineffizientesten. Und es ist tatsächlich so, dass fossile Energieträger vom Profil her teurer sind als Renewables. Das führt jetzt sogar dazu, dass wenn die Hashrate absinkt, dann gehen Mining-Anlagen außer Betrieb, und das sind tendenziell die ineffizientesten. Und die ineffizientesten sind die, die am ehesten Kohle und Gas verstromen. Ja, was will ich damit sagen? Der Bitcoin wird durch diesen Crash jetzt gerade ein Quäntchen grüner. Also so zumindest die Theorie. Ob das dann stimmt, werden wir in 1, 2, 3 Monaten analysiert sehen. Aber der Bitcoin wird jetzt gerade ein Quäntchen grüner aufgrund dieser Logik. Das ist gut. Auf der anderen Seite muss man natürlich sich eingestehen, wenn der Bitcoin das nächste Mal wieder durch die Decke geht, dann passiert natürlich alles rückwärts. Dann wird der Bitcoin durch diesen Anstieg wieder brauner, also quasi mehr fossile Energieträger. Und zwar deswegen, weil eben auch wirklich jede ineffizienteste Anlage mit Kohle, Gas und Co. wieder ans Netz genommen wird, weil der Bitcoin dann durch die Decke geht. Also es geht quasi immer in zwei Richtungen.
Absolut. Philipp, vielen Dank für deine Insights.
Sehr gerne.